Die Radio Wissen. Update. Wir sind das Volk, wir sind das Volk, schließt euch an. Das war der Aufruf von zehntausenden Demonstranten in Leipzig. Heute vor 25 Jahren war die größte Montagsdemonstration gegen die DDR-Führung. Was damals passiert ist und wie heute in Leipzig daran erinnert wird, das ist Thema im Update. Ich bin Sophie Stiegler. Update. Es war der 9. Oktober 1989. An dem Montag hat es wie schon seit längerer Zeit in der Nikolaikirche in Leipzig ein Friedensgebet gegeben. Da hatten sich Gegner der DDR versammelt und waren anschließend, wie auch schon in den Wochen davor, auf die Straße gegangen. Die Forderung: Freiheit und Reformen. Für die DDR-Führung war das eine reine Provokation. Der 9. Oktober war aber anders als die Montage vorher. Diesmal liefen 70.000 Menschen durch Leipzig, vielleicht auch mehr. Friedlich und entgegen allen Erwartungen, ohne dass die Polizei eingriff. Vier Wochen später fiel dann die Mauer. Wie wichtig die Montagsdemos in verschiedenen Städten waren, daran hat heute auch Bundespräsident Joachim Gauck erinnert, in einer Rede im Leipziger Gewandhaus. Er muss es wissen, schließlich war er damals dabei.
Wir wurden das Volk. Eine kraftvolle Bewegung von unten, ohne die im Herbst 1989 der Weg in Demokratie und Freiheit nicht gelungen wäre. Wir vollbrachten etwas, was undenkbar schien. Wir zwangen das Regime zum Abdanken.
Um überhaupt auf die Straße zu gehen in der DDR, dazu gehörte schon eine Menge Mut.
Wir müssen uns heute klar machen, wie riskant Ihr Engagement damals war. Wehrdienstverweigerer mussten mit Gefängnisstrafen rechnen. Jungen Leuten wurden Bildungswege verbaut und Zukunftschancen verstellt. Wer von der herrschenden Linie abwich, musste mit Berufsverbot rechnen und oft war schon einfach das offene Wort riskant.
Und diesmal kam noch die Angst vor Gewalt dazu. Die Gerüchte brodelten, das Regime würde die Demo diesmal ein für allemal niederschlagen. Auf dem Leipziger Ring waren tausende Polizisten, Soldaten und Angehörige der Kampftruppen aufmarschiert. Eine Teilnehmerin beschreibt, was ihr bei den Friedensgebeten kurz vor der Demo durch den Kopf ging.
Es war eine sehr seltsame Stimmung. Also du hast gemerkt, diese Angst ist wirklich greifbar. Da half kein Singen nichts, kein Predigen nichts. Da war einfach Angst.
Aber der offizielle Schießbefehl kam nicht. Alle hielten sich zurück. Die komplette Demo ging ohne Zwischenfälle zu Ende. Die friedliche Revolution von Leipzig. Genau 25 Jahre ist das her. Das feiert heute die ganze Stadt. Neben Bundespräsident Gauck sind auch die Präsidenten aus Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei dabei. Schluss des Festakts bilden ein Friedensgebet in der Nikolaikirche und das Lichtfest, bei dem aus tausenden Kerzen die Zahl 89 geformt werden soll. Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung sagt zur Feier:
Mein Wunsch war, dass wir zum 25-jährigen Menschen einladen, spazieren zu gehen durch die Nacht, sich Geschichten erzählen und ein Zeichen zu setzen, dass man eben den Mauerfall in Berlin nicht ohne die Ereignisse von Leipzig denken kann.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Das Gedenken an die Montagsdemos und vor allem Gaucks Rede. Dazu wird im Netz diskutiert. Weil der Bundespräsident die Werte der Demokratie lobt, witzelt User Dirk Kidrowski auf Facebook: Genau, Joachim. Am besten als erstes Mal eine demokratische Wahl des Bundespräsidenten durch die Bundesbürger einführen. Das wünschen sich auch andere User. Ulla Wenzel-Lüding meint: Ich will die Queen. Die ist distanziert und biedert sich niemals und nirgendwo an. Dagegen schreibt User Jörg Vandenberg zu den Worten des Bundespräsidenten: Eine inhaltlich dichte und emotionale Rede. User Dwight D. Derwood sagt: Die Demokratie muss von uns allen behütet werden. Versuche, sie systematisch zu attackieren, auszuleiern, zu diskreditieren, müssen vor allem durch die Medien rechtzeitig entlarvt werden. Man darf den Wert der Demokratie nicht in Vergessenheit geraten lassen. Auf Twitter schreibt Carina Kunze: 25 Jahre später, immer noch Gänsehaut. Uns war damals, mittendrin in dieser Demo, nicht bewusst, Teil von etwas so Bedeutsamem zu sein.
Was sonst noch wichtig war?
Die Türkei schaut untätig zu, während die IS-Terrormiliz die Stadt Kobane an der türkisch-syrischen Grenze nach und nach erobert. So lautet der Vorwurf vieler Kurden. Und das lässt die Türkei nicht auf sich sitzen. Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu nannte das unfair und:
Man kann nicht erwarten, dass die Türkei im Alleingang eine Bodenoffensive vornimmt. Das ist unrealistisch. Aber wir sind mit unseren Bündnispartnern ständig in Kontakt. Sollte es eine gemeinsame Entscheidung geben, wird die Türkei nicht zögern, ihre Pflichten zu erfüllen.
Bei einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wies Çavuşoğlu darauf hin, dass die Türkei Hunderttausende Flüchtlinge aufgenommen habe. Die UNO-Friedenstruppen könne sie aber nicht ersetzen. Er forderte eine gemeinsame Strategie und eine Flugverbotszone zwischen der Türkei und Syrien, um Flüchtlinge zu schützen und für eine Militäroperation. Stoltenberg wiegelte da aber ab. Eine solche Zone sei nicht geplant, stattdessen blieb er beim NATO-Mantra.
Die NATO steht bereit, um alle Bündnispartner darin zu unterstützen, ihre Sicherheit zu verteidigen.
Dass die NATO eingreifen muss, falls die Türkei selbst angegriffen wird, ist ohnehin klar. Die türkische Regierung gerät aber nicht nur von außen unter Druck. In der Nacht protestierten in mehreren Städten wieder viele Kurden. Dabei gab es auch Zusammenstöße. Seit Montag gab es bei den Protesten mindestens 23 Tote. Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Demos aber als Schauspiel abgetan. Das BAföG-System in Deutschland funktioniert. Das findet die Große Koalition und nennt die geplante Reform einen Meilenstein. Die sieht so aus: Der Förderungssatz soll um etwa 7% steigen ab dem Herbst 2016. Außerdem soll es auch dann noch BAföG geben, wenn die Eltern mehr verdienen. Bundesbildungsministerin Johanna Wanke hat dazu im Bundestag gesagt:
Mir kam es besonders darauf an, dass wir den Kreis der BAföG-Berechtigten erhöhen. Und dass diejenigen, die so knapp vorbeischrammen, weil die Eltern ein bisschen zu viel verdienen, das sind die eigentlichen, die stark betroffen sind.
Die Opposition will von dem Eigenlob der Regierung nichts wissen. Sie kritisiert, das zusätzliche Geld und die höheren Elternfreibeträge gleichen allenfalls die Inflation aus. Und die Reform komme zu spät, sagt Katja Dörner von den Grünen.
Wir reden darüber, dass in Deutschland von 2010 bis 2016 keine BAföG-Erhöhung geben wird. Und ich finde, das ist kein Grund zu jubeln.
Die Bundesbildungsministerin antwortet, dass die Reform erst so spät kommt, liege vor allem daran, dass die Bundesländer sie lange blockiert hätten. Und da regieren inzwischen häufig auch die Grünen mit. Mit einer neuen EU-Kommission Anfang November wird's wohl nichts. Eine Sprecherin des künftigen Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker hat mitgeteilt, dass es wohl später werden wird. Grund ist, dass die slowenische Kommissionskandidatin Alenka Bratušek in den Anhörungen vor dem EU-Parlament durchgefallen ist. Danach warf sie das Handtuch. Die slowenische Regierung will jetzt einen neuen Kandidaten bestimmen. Der muss dann aber auch nochmal von den EU-Abgeordneten geprüft werden. Damit wird es immer unwahrscheinlicher, dass das EU-Parlament wie geplant am 22. Oktober über die Kommission abstimmen kann und dass sie am 1. November tatsächlich ihre Arbeit aufnehmen kann.
Was noch wichtig wird:
Chinas Regierungschef Li Keqiang kommt morgen nach Deutschland mit einigen Ministern, Konzernchefs und vielen Verträgen zu engerer Zusammenarbeit im Gepäck. Die betreffen natürlich die Industrie, aber auch die Umwelt, Bildung und Wissenschaft. China spricht davon, sich deutsche Technologie ins Land zu holen. Menschenrechtsorganisationen fordern von der Kanzlerin aber, dass sie auch gesellschaftliche Veränderungen anspricht.
Und sonst in der Welt?
Der Libanon muss weiter ohne Präsidenten auskommen. In Beirut scheiterte heute zum 13. Mal binnen 5 Monaten die Wahl eines neuen Staatspräsidenten. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur NNA konnten sich die Abgeordneten des Parlaments wieder nicht auf einen Kandidaten einigen. Zur Abstimmung waren außerdem weniger als die Hälfte der Parlamentarier erschienen. Einen weiteren Versuch soll es Ende des Monats geben. Normalerweise werden im Libanon die Posten des Staatsoberhaupts, des Parlamentssprechers und des Ministerpräsidenten an verschiedene Religionsangehörige verteilt. Das Mandat des letzten Präsidenten war Ende Mai ausgelaufen. Seitdem gibt es im Parlament keine Einigung auf einen Kandidaten. Verantwortlich dafür soll die Blockadehaltung pro-syrischer Politiker sein. Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders muss mit einem Strafverfahren rechnen. Die Staatsanwaltschaft in Den Haag teilte mit, dass sie gegen Wilders ermittelt. Es geht um rassistische Beleidigung und Anstachelung zu Diskriminierung und Hass. Der Rechtspopulist hatte im März auf einer Veranstaltung seine Anhänger gefragt, ob sie mehr oder weniger Marokkaner im Land haben wollten. Die Menge rief daraufhin mehrfach weniger. Die Äußerungen hatten in den Niederlanden heftige Empörung ausgelöst. Mehr als 6.000 Menschen hatten Anzeige erstattet. Wilders selbst reagierte empört, weil er nur Probleme benenne. Vor 3 Jahren musste sich Wilders schon einmal wegen Rassismusvorwürfen verantworten. Damals war er freigesprochen worden. Die für Muslime heilige Stadt Medina in Saudi-Arabien bekommt eine eigene Pilgerstadt. Das Großprojekt umfasst ungefähr 100 Hochhäuser und soll Platz für 120.000 Menschen haben. Damit soll die Innenstadt von Medina von den Pilgermassen entlastet werden. Die Zeitung Saudi Gazette schreibt, dass die erste Bauphase gerade begonnen hat. Die Pilgerstadt entsteht wenige Kilometer von der Prophetenmoschee entfernt. Sie ist die zweiteiligste Stätte des Islam. Zu der geplanten Pilgerstadt gehören Cafés, Restaurants, Verwaltungseinrichtungen, eine Klinik und Luxushotels. Auch eine große Moschee mit Platz für 15.000 Gläubige ist geplant. Die Projektkosten liegen bei über 10 Milliarden Euro. Finanziert wird die Pilgerstadt vom saudischen König Abdullah. Er ist nicht nur das Staatsoberhaupt von Saudi-Arabien, sondern auch Hüter der heiligen Städten in Mekka und Medina.
Wissensnachrichten.
The Nobel Prize in Literature for the year 2014 is awarded to the French author Patrick Modiano.
Diese Woche wurden die Nobelpreise verliehen. Heute war die Literatur dran. An Katrin Horn aus den Wissensnachrichten. Patrick Modiano, muss man den kennen?
Also in Frankreich ist er sehr bekannt, international noch nicht so. So in Deutschland ist er seit etwa 4 Jahren etwas bekannter und er wird auch immer ins Deutsche übersetzt.
So, und wofür bekommt er jetzt den Preis? Was kann der?
Ja, die Jury sagt, sie hat ihn dafür ausgezeichnet, wie er Erinnerungen beschreibt. Das ist so eins der Hauptmotive bei ihm, Rückblicke, Erinnerungen. Viele Bücher bestehen aus Fragmenten oder Skizzen und dann geht es eben um die Vergangenheit, um die Zeit, um Spuren, Suche, Suche nach Identität. So ansonsten themenmäßig geht es immer irgendwie um Paris, es gibt Liebesgeschichten und vieles handelt von der Zeit der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Und für seinen Stil können wir mal reinhören in einen Auszug aus dem Roman Der Horizont.
Er hatte sich immer vorgestellt, er könnte in den hintersten Winkeln gewisser Viertel die Personen wiederfinden, denen er in seiner Jugend begegnet war, mit ihrem Alter und ihrem Aussehen von einst. Sie führten dort ein Parallelleben, gefeit gegen die Zeit. In den geheimen Ecken jener Viertel lebten Margrethe und die anderen immer noch so, wie sie damals waren. Um bis zu ihnen vorzudringen, musste man versteckte Wege durch Gebäude kennen. Straßen, die auf den ersten Blick aussahen wie Sackgassen und auf dem Plan nicht eingezeichnet waren. Im Traum wusste er, wie er über eine bestimmte Metrostation dahin gelangte.
Also, wer sagen können will, dass er ein Buch von einem Literaturnobelpreisträger gelesen hat, der kann sich ein Buch von Patrick Modiano besorgen. Weiter geht's mit einer anderen Kunst, nämlich der Höhlenmalerei.
Ja, da war bisher der Stand der Forschung, dass die ältesten Höhlenmalereien der Welt in Nordspanien entstanden sind. Jetzt haben australische Forscher aber Malereien in Indonesien gefunden, die mindestens genauso alt sind, vielleicht auch älter. Also die Zeichnungen hatte man eigentlich schon vor 50 Jahren entdeckt, aber man hatte nie richtig untersucht, von wann genau sie stammen. Und jetzt haben die Forscher Ablagerungen analysiert und kommen zu dem Schluss, dass die Malereien ungefähr 40.000 Jahre alt sind und damit eben mindestens genauso alt wie die in Spanien.
Also, mein Wecker hat heute um 7 geklingelt. Das fand ich schon schlimm genug. Viele Schüler müssen noch viel früher raus. In Großbritannien ist jetzt eine große Studie geplant zum Schlaf und der Gesundheit von Jugendlichen. Und die haben das Glück, dass sie eine Zeit lang zumindest später zur Schule gehen dürfen, und zwar für die Wissenschaft.
Ja, Forscher der Uni Oxford machen eine Studie mit mehr als 30.000 Schülern. Die werden in 2 Gruppen eingeteilt. Die eine geht zur normalen Zeit in die Schule. Das ist in England später als hier, also ungefähr um 9. Die andere Gruppe darf eine Stunde länger schlafen. Die müssen dann erst um 10 zur Schule und das Ganze 2 Jahre lang.
Also ich finde ja 9 und 10, das ist in beiden Fällen
klingt
nicht
gut, ne?
Ja, das ist eigentlich ganz gnädig. Zumindest wenn man nicht so einen langen Schulweg hat. Was wollen denn die Forscher damit rausfinden?
Ja, die sagen, Jugendliche kriegen viel zu wenig Schlaf und sie wollen eben gucken, ob die Schüler gesünder sind und fitter und sich mehr merken können, wenn sie länger schlafen.
Aber dafür könnten sie auch einfach früher ins Bett gehen.
Das ist nicht ganz so leicht. Studien sagen, dass bei Jugendlichen der Schlafrhythmus anders ist als bei Kindern und bei Erwachsenen. Die sind nämlich erst relativ spät müde, so gegen 23 Uhr oder Mitternacht. Sie brauchen aber 9 Stunden Schlaf, also können sie nicht um 7 aufstehen. Die Forscher sagen, wenn Jugendliche um 7 aufstehen, dann ist es so, wie wenn Erwachsene um 5 aufstehen. Und das ändert sich dann erst so im Alter von 20 oder so, dann braucht man weniger Schlaf. Und generell sagen die Schlafforscher übrigens, dass wir alle viel zu wenig Wert auf guten Schlaf legen. Und der Beste wäre immer noch der, bei dem man morgens überhaupt keinen Wecker braucht.
Das wäre schön. Also ich brauche leider auch noch 9 Stunden Schlaf, immer noch. Vielen Dank an Katrin.
Wetter.
Heute Abend bleibt es vor allem ganz im Westen Deutschlands nass. In der Nacht kommt der Regen vereinzelt auch bis nach Mitteldeutschland. Morgen dann wird es ähnlich wie heute, sprich nördlich vom Schwarzwald, Pfalz und der Lausitz eher verregnet bei 17 bis 21 Grad. Südlich davon eher trocken mit sonnigen Abschnitten bei maximal 23. Und am Wochenende kommt das nasse Wetter auch nach Bayern. Dafür wird es im Nordwesten freundlicher.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.